erklären, dem Kind offen begegnen und seine Fragen beantworten, aber das Kind nicht überfordern. Wir als Erwachsene tun oft zu viel Erklärungen geben oder zu wenig. Das Kind fragt uns irgendwas, wir hören nicht genau zu. Ein Beispiel, das ich immer gern gebe, ist das Beispiel von einer amerikanischen Kindertherapeutin, die im Bus in Haifa fährt mit ihrem 6-jährigen Sohn und er fragt sie: Mama, was bedeutet denn die Tätowierung von der Frau da auf dem Arm? Die Zahl. Was bedeutet sie? KZ, ja. Okay, was sage ich denn da jetzt zu dem Kind? Was tue ich jetzt? Blöd, oder? Jetzt fällt mir ein, entweder ich weiche aus und sage, es ist halt eine Tätowierung, ein Schmuck. Oder ich gehe her und überlege mir, wie bringe ich jetzt die ganze Holocaust-Geschichte in eine kindgerechte Form und da eine in den Kopf, ohne Schaden anzurichten. Also fällt mir erst wieder nichts ein. Das heißt, ich erzähle entweder zu wenig oder zu viel. Was wäre eine mögliche Antwort jetzt da? Haifa, Israel, Bus, jüdisches Kind, Vorgeschichte. Was ist also eine Möglichkeit? Eine Möglichkeit ist, die Frage vom Kind zu hören und auf die Frage auch zu antworten. Die Tätowierung bedeutet, dass die Frau im Krieg im Gefängnis war, zum Beispiel. Warum trauen wir uns das nicht sagen? Weil wir Angst vor der nächsten Frage haben. Weil was kann jetzt als nächstes fragen? Warum war jetzt die Frau im Gefängnis? Hat sie was angestellt? Jetzt kann ich sagen, na, damals war es so, dass Leute auch ins Gefängnis gekommen sind, wenn sie nichts angestellt haben. Und dann schaue ich, was stellt das Kind als nächstes für eine Frage. Das heißt, ich lasse das Kind entscheiden und ich gehe nur von Frage zu Frage. Damit überfordere ich das Kind nicht. Damit gebe ich dem Kind auch die Kontrolle. Zuwendung und Hoffnung, das Kind da ermutigen und ihm was zutrauen, nicht so überprotektiv sein. Normalität und Alltag, aber auch beobachten, das Kind gut im Auge behalten, vor allem auch bei Jugendlichen. Gut, bei den Fragen nochmal zum Schluss. Was haben Sie denn so für Fragen? Vorschulkinder wollen solche Sachen fragen wie, wird er wiederkommen? Oder wie kann er im Grab aufs Klo gehen? Die Fragen sind im Prinzip relativ einfach zu beantworten. Relativ. Wenn ich mich traue. Wird er wiederkommen? Nein. Das ist traurig, aber wenn jemand gestorben ist, kann er nicht mehr wiederkommen. Wo ist er denn jetzt? Sagen wir denn? Wenn wir es glauben, können wir ruhig sagen, er ist im Himmel. Wenn es dann die Frage kommt, wie schaut es denn da aus im Himmel, dann würde ich die Frage ans Kind zurückgeben und sagen, das können wir uns jetzt gemeinsam vorstellen. Ich weiß es ja nicht, keiner weiß es, wie es im Himmel ausschaut. Also überlegen wir es uns doch gemeinsam. Und Kinder haben da ziemlich viele Vorstellungen. Was wir sagen zu den Kindern oft auf die Frage, wo ist er jetzt, sagen wir, wenn jemand gestorben ist, dann wissen wir nicht genau, was mit dem passiert. Manche glauben, er kommt im Himmel. Andere glauben, er wird wiedergeboren. Andere glauben, er wird der Geist, der überall ist. Was glaubst denn du? Und jetzt, wenn ich bei den Tiroler Kindern bleibe, unter 8 Jahre jedes Tiroler Kind sagt Himmel. Und dann überlegen wir uns gemeinsam, wie der Himmel ausschaut. Malen das auf, hängen das an die Wand und so weiter. Schulalter, das sind die schwierigen Fragen. Schulkinder wollen genau wissen, wie es passiert ist. Und das ist oft schwierig für uns, weil da trauen wir uns oft nicht. Sie wollen aber auch wissen, wirst du jetzt auch sterben? Wirst du jetzt? Nein, die Mama kann nicht sterben. Blöd. Kann ich nicht wirklich sagen. Ja, die Mama kann auch jederzeit sterben, weil das andere Extrem ist genauso verkehrt. Nein, ich werde jetzt nicht sterben, ich bin gesund. Normalerweise sterben die Leute, wenn sie älter sind. Wenn du aber viel Angst hast, dass ich sterben könnte, dann müssen wir schauen, dass wir was tun. Oft zum Beispiel, da überlegen wir uns das gemeinsam mit den Kindern, manchmal wollen sie zum Beispiel, dass man in der Schule ausnahmsweise doch das Handy mithaben darf, weil man muss immer wieder bei der Mama anrufen, um schauen, ob sie gut geht. Manche wollen, dass die Mama zum Arzt geht und dass der aufschreibt, dass sie gesund ist und dass man das aber auch kriegt, bitte. Manche wollen, dass der Papa, wenn ein Autounfall irgendjemand gehabt hat in der Familie, dass der Papa jedes Mal, wenn er irgendwo ankommt, sofort anruft und sagt, er ist gut angekommen. Manche wollen, dass das Auto in die Reparatur geht. Und die Werkstatt sagt, dass das Auto in Ordnung ist. Das kann alles Mögliche sein. Wichtig ist, dass man mit den Kindern da offen drüber redet. Wie ist er gestorben, ist gar nicht so einfach. Wenn man 8-Jährige die fragt zum Beispiel, wie ist die Mama gestorben? Das ist so eine Frage, die ist zu allgemein. Ich muss immer genau wissen, was will das Kind wissen. Deswegen frage ich bei so einer Frage nach, was möchtest du genau wissen? Diese 8-Jährige sagt, dann hat sie sehr geblutet. Ich weiß es jetzt zufällig und sage, ja, Sie hat schon geblutet, aber, und das ist auch etwas, was man bei Kindern immer tun muss, ein bisschen mehr erklären, aber der Arzt war gleich vor Ort, die Rettung ist gleich gekommen und dann haben sie ja ganz schnell einen Verband gemacht. Oder hat sie Schmerzen gehabt? Ja, du hast es gesehen, wir waren oft im Krankenhaus, sie besuchen, sie hat immer wieder mal Schmerzen gehabt, aber du weißt auch, dass sie da was gekriegt hat gegen die Schmerzen. Sie hat in ihrem Tropf hat sie immer wieder was drin gehabt, wo die Schmerzen dann auch wieder weggegangen sind. Das heißt, bei Kindern immer das auch mit erklären. Im Jugendalter wird es schwierig, weil die Kinder es uns ja nicht sagen. Jugendliche reden nicht mit uns. Aber wir wissen, sie stellen sich oft die Frage, hätte ich es verhindern können, hätte ich es vorhersehen können. Schuldgefühle sind ganz zentral im Jugendalter. Bei Jugendlichen haben wir oft das Problem, dass andere Jugendliche kommen und reden über einen Jugendlichen, der ein Problem hat. Bei Jugendlichen das einzufädeln, dass sie sich einer erwachsenen Bezugsperson anvertrauen, ist oft einmal relativ schwierig und geht oft nur über die gleichaltrigen Gruppe. Gut. Wichtig ist, sich von den Fragen der Kinder leiten zu lassen und nur die Fragen beantworten, die das Kind stellt, und aber ehrlich zu sein. Und dabei ist es jetzt so, ich muss nicht alles sagen. Nur das, was ich sagen muss, stimmen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, dass Sie wissen, was ich meine. Wir haben eine Dreijährige, deren Mutter ist beim Autounfall gestorben. Die wacht in der Früh auf im Krankenhaus. Wir haben eigentlich ausgemacht, wir gehen mit dem Großvater hin. Sie war zuerst sehr sediert und wir kommen zu spät. Sie wacht also auf in der Früh und die erste Krankenschwester, die über den Weg läuft, der fragt sie, wo ist die Mama? Und die kriegt jetzt Angst und traut sich nichts sagen und darf es ja eigentlich gar nicht sagen, ist nicht ihre Aufgabe, und sagt, die Mama kommt bald. Das ist genau das, was ich meine, das sollte nicht passieren. Die kann jetzt nichts dafür, die Krankenschwester, die ist einfach hilflos in der Situation. Was wäre besser? In dem Fall wäre es besser, zum Beispiel zu sagen, die Mama kann nicht kommen. Einfach nicht etwas sagen, was wieder Hoffnungen weckt und was mich in weiterer Folge einfach in eine schwierige Situation bringt. Das heißt, die Wahrheit sagen. Aber es heißt nicht, dass ich alles sagen muss. Ich kann ruhig Sachen verschweigen, auf später verschieben, aber das, was ich sage, soll stimmen. Gut. Ich kann Hilfsmittel nutzen, um dem Kind zu helfen. Das können Bücher sein, das können Geschichten sein, das können Spiele sein, Musiktexte, Geschichten. Es gibt relativ viele Bücher für Kinder. Es gibt relativ viele Bücher für Jugendliche, da brauchen sie im Grunde nur ins Google gehen und eingeben und da finden sie mehr als genug. Wenn sie Ratschläge brauchen für Bücher, für Kinder und Jugendliche, dann können sie auch mir oder Ihnen eine Mail schreiben und dann geben wir Ihnen auch gern Tipps. Bei den Geschichten, es ist ähnlich bei den Büchern, was ist wichtig? Wenn jetzt praktisch zum Beispiel die Mama von einem Kind gestorben ist, dann ist es für viele Kinder schon wichtig, dass sie auch Kinderbücher kriegen, wo es um das geht, um das Thema. Jetzt ist es aber oft fürs Kind selber und für die Bezugsperson viel zu schlimm, wenn ich jetzt mit dem Kind, wo die Mama gestorben ist, an Krebs genau ein Buch lese, wo die Mama an Krebs stirbt. Katastrophe. Viel zu nah. Für mich selber, wenn ich es vorlese, und fürs Kind. Deswegen sagen wir oft, nehmen Sie irgendwas, was ähnlich ist. Wenn vom Bär der Papa gestorben ist, ist das oft viel ein gescheiteres Buch, als wenn das vom Kind die Mama gestorben ist. Das heißt, oft die Geschichten nicht zu viel Ähnlichkeit, nicht zu nah dran, das wird ihnen zu viel. Und zwar ihnen beim Vorlesen genauso wie dem Kind. Und dann ist es für beide selber fordernd. Also aufpassen, wenn man sowas anbietet. Wir haben in unserem Spielzimmer immer Spielangebote und da passen wir immer sehr auf, dass wenn ich merke, das wird dem Kind zu stressig, dann gibt es ein Spielangebot, das anders ist. Wir haben einen Vierjährigen zum Beispiel, der ist mit dem Hubschrauber geflogen worden, nach einem Unfall mit seinem Vater, wo der Vater gestorben ist. Der hat danach wahnsinnig Angst vor Hubschrauber. Jetzt weiß ich natürlich, ich muss das Kind mit dem Kind irgendwas machen mit den Hubschrauber. Der liegt im Krankenhaus und der ist genau auf der Seite, wo die Hubschrauber auch landen. Und jedes Mal, wenn ein Hubschrauber landet, dann ist der ganz narrisch. Jetzt raten wir dem Personal, zuerst einmal das Kind in ein anderes Zimmer zu legen, damit er nicht ständig konfrontiert ist. Aber jetzt trotzdem sollte er sich irgendwie wieder gewöhnen. Jetzt bieten wir dem Kind zuerst ein Rettungsauto an. Das ist nicht so nah am Hubschrauber. Und dann schauen wir, wie er auf den Spielzeughubschrauber reagiert. Der will den Spielzeughubschrauber gleich haben. Und dann spielen wir mit dem Hubschrauber Rettung, weil auch für den Vierjährigen, und das ist oft bei kleinen Kindern, die Rettungsmaßnahmen ein Teil vom Ereignis sind. Und da muss man oft nachspielen, damit man das auseinanderbringt. Aber auch da aufpassen, wenn es dem Kind zu viel ist, lieber etwas nehmen, was ähnlich ist. Rettungsauto geht genauso. Und wenn das Rettungsauto nicht geht, dann geht halt irgendwas anderes, der Verbandskoffer. Das ist ganz egal, was das Kind will. Das entscheiden nur die Kinder. Ein Beispiel mit dem Goldfisch. Wir haben einen Buben, dessen Vater verstorben ist. Der ist erst 2 Jahre. Der hat nicht bei der Beerdigung dabei sein können. Für den ist es ein großes Problem, das überhaupt zu verstehen, was da passiert. Das ist jetzt die Therapeutin von dem Buben, die Folgendes berichtet. Sie weiß nicht, wie sie sich mit dem Buben dem Thema nähern kann, weil er auf das Spielzeug, das mit dem Ereignis zusammenhängt, den Unfall, die Autos, reagiert er immer wahnsinnig gestresst. Das heißt, es geht überhaupt nicht, dass man mit dem da irgendwie spielt. Was aber schon geht, ist im Prinzip ein Zufall. Es stirbt ja ein Goldfisch im Aquarium und jetzt geht sie her und denkt sich, den lasse ich jetzt gerade heraus liegen und lege ihn neben das Aquarium. Und wie der Kleine wieder kommt zur Spieltherapie, sieht er den Goldfisch, geht hin und zeigt hin und will wissen, was da ist. Und sie sagt, ja, stell dir vor, der Fisch ist gestorben und jetzt sind alle anderen Fische, siehst du da drin, die sind jetzt ganz traurig, dass der tot ist. Das interessiert ihn ganz wahnsinnig, das ist ihm nicht so viel. Das geht. Und dann fragt sie, was mit toten Fischen passiert, wenn sie dann tot sind? Die tut man beerdigen, soll man den beerdigen? Und dann gehen sie praktisch her und nehmen eine Schachtel und dann beerdigen. Und ganz, wie sie ganz fertig sind, dann gehen sie in den Garten und graben ein, dann machen sie so einen Stein, dann machen sie so einen Grabstein. Und sie erklärt immer dazu. Und zum Schluss sagt sie, Stick, das ist das, was mit deinem Papa passiert ist. Und dann ist er ganz zufrieden, dass er seine Erklärung hat. Und danach überredet sie noch die Großeltern, dass sie mit ihm zum Friedhof gehen und dass er was hinbringen darf zum Grab. Und danach ist es für ihn auch wieder gut, weil er die Erklärung hat. Man muss aber immer aufpassen, nicht konfrontieren anfangen. Immer schauen, dass es für das Kind passt und dass es ihm nicht zu viel ist. Ganz am Schluss, jetzt muss ich gerade auf die Uhr schauen. Hoppala, ich bin zu lang, gell? Ist es noch im Rahmen? Okay. Halten Sie es auch noch aus, wenn ich jetzt noch 5 Minuten weiterrede oder 10. Gut. Okay. Eins, was ich schon noch wichtig finde, ist, was oft passiert ist, eine Mutter nach 9-11 in New York hat es folgendermaßen ausgedrückt. Sie hat gesagt, das erste Mal in meinem Leben, dass sich meine Kinder dieselben Fragen stellen wie ich. Das ist wahnsinnig erschreckend für uns Erwachsene. Auf einmal stellt also ein 4-5-jähriges Kind stellt Fragen, die eigentlich nicht seinem Alter entsprechen, in unserer Vorstellung. Wie reagieren wir als Erwachsene? Wir reagieren oft so, dass wir glauben, jetzt ist die Kindheit vorbei. Und das ist ein großer Fehler. Die Kindheit ist überhaupt nicht vorbei. Das ist immer nur eine Kinderfrage. Nur wir hören eine Erwachsenenfrage. Und deswegen gehen wir mit der Frage oft ein bisschen verkehrt um. Und jetzt gehen wir kurz noch auf das ein, wie kann man mit diesen erschütterten Grundannahmen umgehen und was ist da das Wichtige? Das Wichtige ist, es ist kein Zeichen, dass die Kindheit vorbei ist. Es sind immer noch Kinderfragen. Es ist einfach nur ein Zeichen, dass die Kinder nach Antworten suchen und das Beste, was ich nur tun kann, ist mit dem Kind gemeinsam nach einer Antwort suchen. Aber nicht so super gescheit sein und meinen, ich habe die Antworten auf alles. Weil das sind Fragen, auf die haben wir auch keine Antworten, als Erwachsene auch nicht. Ich kann zugeben, wenn ich was nicht weiß. Keine Scheinsicherheit geben. Was auch oft ist, wir geben dann so Scheinsicherheit. Wir wollen das Kind möglichst schnell in die Kindheit zurückbringen und unter Kindheit verstehen wir was ganz was Geschütztes, wo irgendwie nichts Schlimmes passiert. Wenn sie sich an ihre eigene Kindheit erinnern, stimmt das. Also meine Kindheit ist nicht so. Da hat es Monster gegeben, da sind ganz schlimme Sachen passiert, auch Sachen, die ich überhaupt nicht verstanden habe. Meine Kindheit war ganz anders. Auch unsere Kinder leben nicht in der Scheinwelt, wo es überhaupt nichts passiert und wo es nichts gibt. Die kriegen wahnsinnig viel mit. Es gibt zum Beispiel Untersuchungen, wo man geschaut hat, ab wann begreifen Kinder, dass es sowas gibt wie einen Suizid. Normalerweise ab 7, 8 Jahren begreifen sie, dass es das gibt. Und früher begreifen sie ja schon andere Dinge. Das heißt, sie kriegen wahnsinnig viel mit. Also nicht Scheinsicherheit. Und Zeit geben und das aushalten. Kinder im Unterschied zu Erwachsenen stehen auf Wiederholungen. Das heißt, für ein Kind ist es super, 150 Mal hintereinander dasselbe Spiel. Oder auch dieselbe Frage. Sie versichern sich, indem sie es halt öfters fragen. Unsicherheit geben durch Alltagsstruktur und Zuwendung. Jetzt gehen wir mal zu kurz zu diesen Kinderfragen. Was sind denn das für Fragen, die Kinder da stellen? Zum Beispiel, eine meiner Lieblingsgeschichten ist die, ein 9-Jähriger hat folgende Situation erlebt, er ist in seinem Spielzimmer gewesen und auf einmal fliegt was beim Fenster vorbei. Und das war der Nachbar, der sich suizidiert hat. 2 Wochen nach dem Ereignis geht die Mama mit ihm im Wald spazieren. Das Ereignis, solche Ereignisse erschüttern unsere Grundannahmen über die Welt und über uns selber. Wir sind total verunsichert, Erwachsene wie Kinder. Weil das haben wir uns nicht erwartet, sowas kann normal nicht passieren und auf einmal ist es doch passiert. Also sind wir ganz unsicher. Wie kriegen wir wieder Sicherheit, indem wir Alltag und Struktur erleben, indem wir Zuwendung kriegen, aber auch indem wir Antworten kriegen. Also, was sagt er? Sie gehen im Wald spazieren und er sagt, du Mama, eigentlich könnte uns doch jederzeit ein Baum auf den Kopf fallen. Und was ist jetzt die Versuchung? Die Versuchung ist, dem Kind Scheinsicherheit zu geben. Und sagt, na, schau, die Bäume sind alle total sicher, gehen wir hin, probieren wir, der steht total sicher, der fällt uns sicher nicht auf den Kopf. Das tut die Mutter aber nicht. Sondern was sie tut, ist Folgendes, und das ist wirklich gut. Sie sagt, stimmt, hast recht. Aber was sollen wir jetzt tun? Sollen wir heimgehen und uns in der Wohnung einsperren? Dann überlegt er kurz und dann sagt er, na, da kann uns ja die Decken auf den Kopf fallen. Das heißt, sich trauen, sich damit auseinanderzusetzen, ohne das Kind nur zusätzlich zu verunsichern, ist schon klar. Dann haben wir ein Kind, das ein Gewaltereignis erlebt hat und der Gewalttäter ist gefasst worden und ist jetzt im Gefängnis. Also stellt sie sich die Frage, kriegt er nur Wasser und Brot? Jetzt könnte ich natürlich sagen, ja, genau wie im Märchen, der kriegt nur Wasser und Brot. Tut die Mama auch nicht, sondern was sie tut, ist, sie sagt, na was, bei uns in unseren Gefängnissen ist es nicht so, dass man nur Wasser und Brot kriegt. Da kriegen sie eigentlich schon normales Essen. Und dann sagt das Kind, aber keine Spaghetti. Und dann sagt sie, okay, keine Spaghetti. Das heißt, ich muss jetzt nicht hundertprozentig ununterbrochen bei der Realität bleiben, aber ich darf auch nicht irgendeine Scheinwelt erzeugen. Es kommen natürlich auch viel schwierigere Fragen, wie wird die Mama jetzt auch sterben? Und da kann ich auch keine hundertprozentige Sicherheit geben. Aber ich kann versuchen, so viel Sicherheit wie möglich einzubauen. Die Dreijährige, von der ich vorhin gesprochen habe, hat gefragt, zu wem kann ich jetzt Mama sagen? Das heißt, es gibt ganz, ganz viele Dinge, ganz, ganz schwierige Fragen, die die Kinder stellen. Und ich muss nicht auf jede Frage Antwort haben. Ich kann auch einfach das manchmal auch nur stehen lassen. Das Wichtige ist nur, dass ich die Kinder nicht mit ihren Fragen total allein lasse oder die Fragen ausweiche oder einfach nur so zurückschmeiße und denke, nu, das geht nur bei der Frage nach dem Himmel, da geht das. Aber sonst geht es eher nicht. Gut. Beim Nachspielen noch, was raten wir da, wenn Kinder so nachspielen? Wir raten, die Handlungsbögen zu Ende zu führen. Das Kind einen guten Ausgang fantasieren zu lassen, sofern das möglich ist, das geht nicht immer, aber manchmal tun wir das, Gefühle zu verbalisieren und immer einen Ausweg zu bieten. Ich gebe ein Beispiel, damit man weiß, was das meint. Das ist jetzt ein Beispiel aus der Spieltherapie. Das Kind hat erlebt, dass sein Vater sich suizidiert hat, der ist 4 Jahre alter Bub. Er selber sagt von sich, ich bin ein Papakind. Und er glaubt irgendwie ein bisschen, dass die Mama schuld ist. Weil Papa und Mama haben einen Streit gehabt und das Ganze ist im Streit auseinandergegangen. Jetzt ist er ein bisschen verunsichert und glaubt, dass die Mama schuld ist. Im Spiel spielt er jetzt immer Folgendes nach. Wir spielen da zum Beispiel mit der Playmobilburg und er spielt jetzt immer, dass der Papa verunglückt. Der Papa ist der König. Ich muss die Königin sein. Die Kinder vergeben da schon die Rollen, relativ klar. Und was er immer spielt, ist, der Papa rennt auf einen hohen Turm auf, zack, fliegt er runter. Ich als Königin, Mutter, reagiere jetzt so, dass ich hinrase und sage, oh, mein Mann, was ist passiert? Wie geht es dir? Soll ich die Rettung rufen? Und dann rufe ich die Rettung, dann kommt die Rettung. Dann kommt man rein in die Rettung. Das taugt ihm total, da fängt er an lachen. Das heißt, ich merke, es macht ihm Spaß, also kann ich damit da weitermachen. Dann gehen wir in die Rettung rein, er ist ungefähr 100 Meter vorne mit der Rettung, zack, haut sie schon wieder aus der Rettung raus, zack, ist er schon wieder. Und dann muss die Königin wieder hinrasen und total besorgt sein. Dann muss wieder der Rettungshubschrauber kommen. Das, was typisch ist beim Nachspielen ist, es wird zwanghaft wiederholt, aber ich kann es auch ruhig mit dem Kind mitmachen. Das Wichtige ist nur, dass ich die Handlungsbögen zu Ende führe. In dem Fall, jemand ist verletzt, also gibt es eine Rettung, also gibt es ein Krankenhaus, so weit wie das Kind das halt mitspielt. Wir haben auch Kinder da spielt man halt nicht den guten Ausgang, sondern auch den schlechten. Wir haben eine ganze Gruppe von Kindergartenkindern, da ist ein Kind tödlich verunglückt, die spielen 14 Tage nach dem Ereignis Beerdigung. Das müssen jetzt alle Eltern mitmachen. Die Kindergärtnerinnen müssen es auch die Eltern erklären, was da passiert. Weil sonst denken manche Eltern, sind die wahnsinnig im Kindergarten, die spielen seit 14 Tagen nur mehr Beerdigung. Sind die verrückt, die Kindergärtnerinnen? Das ist jetzt nicht von den Kindergärtnerinnen ausgegangen, sondern von den Kindern. Und für die Kinder absurderweise ist das genau das Wichtige, dass sie das zu Ende spielen dürfen. Okay, gut. Bei Erinnerungshilfen und Rituale ist auch etwas, was Kinder brauchen. Wir machen eine Erinnerungsbox oft. Wir sagen zum Beispiel, sagen wir, weißt du, wenn jemand gestorben ist, dann ist es wichtig, dass man sich an den erinnert, als ganze Familie. Aber es ist auch wichtig, dass man seine eigenen Erinnerungen hat, die man nur an den selber hat. Und für die eigenen Erinnerungen haben wir die Erinnerungsbox. Das ist meistens eine schöne Schachtel. Und da kannst du deine Erinnerungen reintun. Was mir auch dazu sagen ist, erinnern tut manchmal weh. Und deswegen, wenn du die Schachtel mal nicht sehen willst oder so, versteck sie irgendwie hinten im Schrank. Du sie nicht wegschmeißen, auch wenn du das in der Situation willst, weil vielleicht willst du sie später wieder haben. Und da kannst du jetzt nur deine Erinnerungen reintun. Die meisten Kinder, denen fällt sofort was ein, was ihre Erinnerungen sind. Was auch oft wichtig, aber da in Familien ist, wenn sie Erinnerungsboxen machen für ihre Kinder, dann machen sie es auch für das 5 Monate alte Kind. Weil irgendwann ist das Kind alt genug und fragt sich, warum haben alle Erinnerungsboxen, nur ich nicht. Das heißt, wenn man es macht, dann bitte für alle Kinder und nicht nur für die größeren Kinder, die es schon verstehen. Bilder vom Himmel, Erinnerungskollage, die man aufhängt. Was wichtig ist aber da bei den Erinnerungen, was auch oft schief geht, ist, oft ist es so, dass zum Beispiel ein Kind sich sehr heftig erinnern will. Es will zum Beispiel das Bild von Papa direkt bei seinem Nachtkastel stehen haben. Und das Geschwisterkind, das daneben liegt im selben Zimmer, das haltet es nicht aus. Das ist ihm zu viel. Da muss man oft ein bisschen verhandeln mit den Kindern und immer wieder erklären, erinnern tut da weh. Jetzt müssen wir was finden, wo wir das Bild von Papa hinstellen können, wo es für euch beide passt. Bei den 2 Kindern war es dann das Wohnzimmer, wo man das Bild hingestellt hat. Da muss man immer wieder schauen, dass für die ganze Familie das passt, auch für die Kinder. Bei Erwachsenen oft, der Papa ist gestorben, sie halten es nicht aus, dem seine Kleider zu haben, also die Erwachsenen nehmen einfach alle Kleider weg damit. Die Kinder werden nicht einmal gefragt, ob sie was behalten können. Da ist bei der Trauerarbeit immer wichtig, dass die ganze Familie das macht. So, und jetzt soll ich wirklich aufreden. Okay.